Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Autos. Wer hat das Auto erfunden? Wie wird ein Auto gebaut? Was sind Crashtests? Wie funktioniert ein Motor? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig. Eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La la la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es... dass es jetzt losgeht.
Halt, Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
Ja, Theo, was ist?
Tess, das sind ja fürchterliche Geräusche. Ist das wieder einer von deinen nervtötenden Songs? Klingt jedenfalls so.
Nö, ich spiele Autorennen.
So, Autorennen.
Gestern habe ich im Fernsehen ein Autorennen gesehen und beschlossen, dass ich Rennfahrerin werde. Rasend schnell sause ich um die Kurven und überhole alle. Und als Gewinnerin werde ich auf dem Siegertreppchen stehen und dann alle mit Champagner vollspritzen.
Tess, die Rennfahrerin. Das Problem ist nur, meine liebe Tess, du hast keine Ahnung von Autos.
Na und?
Und außerdem, du kannst überhaupt nicht Auto fahren.
Stimmt. Oh, das hatte ich ganz vergessen.
Nun ja, ich könnte dir da vielleicht helfen.
Ehrlich?
Ich bin schließlich ein begnadeter Autofahrer. In Expertenkreisen nennt man mich auch Turbo-Theo. Ein bisschen Fahrunterricht könnte ich dir schon geben.
Das würdest du für mich machen, Theo?
Tja.
Wow, Theo bringt mir das Autofahren bei. Wahnsinn, worauf warten wir noch? Komm, Quentin! Nix wie los, zum Auto!
Das Auto gehört zu den bequemsten Verkehrsmitteln. Es bietet Unabhängigkeit, denn man braucht sich nicht an Fahrpläne zu halten. Der Fahrer bestimmt selbst, welchen Weg er zu welchem Zeitpunkt einschlägt. Mit der Erfindung des Autos ist das Reisen komfortabler und praktischer geworden. Die Auswahl ist riesig. Jeder findet den für ihn passenden Autotyp. Kleine Fahrzeuge für den Stadtverkehr, große Vans für Familien, Autos fürs Gelände und wer viel frische Luft möchte, sucht sich ein Cabriolet aus. Im Durchschnitt hat fast jeder 10. Mensch auf der Welt ein Auto. Über 500 Millionen gibt es. Und jeden Tag werden es mehr.
Ich kann's kaum erwarten, Autofahren zu lernen. Wo steht denn jetzt deine Karre, Theo?
Auf dem Parkplatz, unter den Bäumen.
Der kleine blaue Flitzer hier?
Genau.
Dann setze ich mich gleich mal ans Steuer. Und du sagst mir, was ich tun muss. Meine Rennfahrerausbildung kann beginnen.
Moment, nicht so schnell. Vor der Praxis kommt die Theorie.
Was?
Theorie. Bevor du startest, musst du erst einmal alles über Autos lernen. Wer ein guter Rennfahrer sein will, muss sich schließlich mit Autos auskennen.
Okay. Was soll ich machen?
Erstmal setzt du dich auf den Beifahrersitz. Und dann fahren wir los.
Und wohin, wenn ich fragen darf?
Zur Autofabrik. Dort wirst du alles rund ums Auto erfahren.
Tolle Aussichten. Jetzt haben wir eine stundenlange Fahrt vor uns.
Das ist doch gar nichts. Früher hätten wir für so eine Reise mehrere Tage gebraucht. Aber mit meinem blauen Flitzer sind wir schnell am Ziel.
Vor der Erfindung des Autos war das Reisen sehr anstrengend. Wer es sich leisten konnte, hatte ein eigenes Pferd oder fuhr in einer Kutsche. Die anderen mussten zu Fuß gehen. Es konnte Tage dauern, von einem Dorf ins andere zu gelangen. Erst mit der Erfindung der Eisenbahn konnten auf einmal auch längere Strecken schnell zurückgelegt werden. Aber Züge haben einen Nachteil. Sie benötigen Schienen und können deshalb nur auf festgelegten Routen fahren. Wer aber damals an einen Ort weit entfernt von einer Schienenstrecke wollte, musste wieder mühsam mit Pferd, Kutsche oder zu Fuß reisen.
Wann sind wir denn endlich da in dieser Autofabrik?
Das dauert noch eine Weile. In der Zwischenzeit hast du die Ehre, an meinem unerschöpflichen Wissen teilzuhaben.
Das klingt ja wie eine Drohung. Jetzt langweilst du mich bestimmt wieder mit irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen, die du mal gelesen hast.
Nicht ganz. Ich erzähle dir nur, was ich alles aus meinem abgefahrenen Autoalbum gelernt habe.
Muss ich mir das wirklich anhören?
Du willst doch Rennfahrerin werden, oder?
Ja, schon.
Na also. Und deshalb musst du alles über Autos wissen. Am besten, ich fange von vorne an. Also, irgendwann hatten sich ein paar schlaue Erfinder gefragt, wie man bequemer und schneller jeden beliebigen Ort erreichen konnte.
Und?
Und die kamen dann auf die Idee, einen Wagen mit einem kleinen Motor zu bauen. Dieser Wagen sollte von selbst auf Straßen rollen und überall anhalten können. Die Erfinder wollten ein Automobil bauen.
So, so, Automobil.
Auto bedeutet von selbst. Und mobil bedeutet sich bewegen. Also Automobil heißt sich von alleine bewegend.
So wie dein blauer Flitzer. Und wenn du ein klitzekleines bisschen mehr Gas gibst, bewegen wir uns von alleine noch schneller. Damit wir endlich ankommen!
Die Erfindung des Automobils gelang drei Männern in Deutschland. Gottlieb Daimler, Karl Friedrich Benz und Nikolaus August Otto. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass es Autos gibt. Nikolaus August Otto erfand 1876 den ersten ruhig laufenden Verbrennungsmotor. Die Maschine wurde später nach ihm benannt. Der Ottomotor. Noch heute werden Ottomotoren in Autos eingebaut. So genial die Erfindung von Nikolaus August Otto auch war, sie hatte einen entscheidenden Nachteil. Sein Motor war zu schwer und zu groß, um in ein Auto eingebaut zu werden. Dieses Problem löste ein anderer Erfinder. Er hieß Gottlieb Daimler.
Und dieser Daimler, meine liebe Tess, schaffte es, aus dem schweren Ottomotor eine leichte und transportable Antriebsquelle zu machen. Gottlieb Daimler baute eine Kutsche mit Motor. Und damit hatte Daimler mit Hilfe des Ottomotors ein Auto erfunden.
Also ist dieser Daimler der Erfinder des Autos?
Nein, er hatte sozusagen Pech gehabt. Ein anderer war ihm zuvorgekommen. Der Ingenieur Karl Friedrich Benz. Noch vor Daimler hatte Benz ein Fahrzeug mit Motorantrieb entwickelt. Und das war das erste Auto. 1886 erhielt Karl Friedrich Benz ein Patent, also eine amtliche Beglaubigung, dass er der Erfinder des ersten Wagens mit Verbrennungsmotor war.
Das waren wenigstens richtige Erfinder. Ganz im Gegensatz zu dir.
Sehr witzig, Tess.
Die Erfindung des Autos Ende des 19. Jahrhunderts war eine Sensation. Auf einmal konnte man fast überall hinfahren. Und das war damals etwas völlig Neues. Die ersten Autos ähnelten mehr einer Kutsche als einem Auto. Sie hatten keine Fenster und nur eine Sitzbank. Sie fuhren kaum schneller als ein gehender Mensch. Zudem konnten sie in Kurven leicht umkippen, da sie nur drei Räder hatten. Schon bald kamen Ingenieure darauf, dass vier Räder den Wagen besser stabilisieren. Diese Autos sahen aus wie ein Kasten auf Rädern. Die ersten Fahrzeuge machten einen Höllenlärm und sie stanken fürchterlich. Viele erschraken, weil sie ein solches Ungetüm noch nie gesehen, geschweige denn gehört hatten.
Warum hältst du an, Theo? Sind wir schon da?
Nein, irgendwas stimmt mit dem Motor nicht. Er ist ausgegangen.
Oh je, eine Panne.
Keine Sorge, ich bring den Wagen schnell wieder zum Laufen. Schließlich kenne ich mich mit Autos bestens aus. Jetzt schauen wir mal nach, was nicht stimmt. Und bei der Gelegenheit kann ich dir gleich den Motor erklären.
Lass mich raten. Muss ich als Rennfahrerin alles wissen?
Genau. Also, Ottomotoren funktionieren nach folgendem Prinzip. Kraftstoff, also Benzin oder Diesel, wird verbrannt. Dabei entsteht Wärme, die in Bewegung umgewandelt wird. Das alles passiert im Motor.
Der Motor setzt sich aus vielen Teilen zusammen. Zu den wichtigsten zählen die Kolben, die sich in Metallrohren, den sogenannten Zylindern, auf- und abbewegen. Die meisten Autos haben vier Zylinder, von denen jeder in vier Schritten, man sagt auch Takten, arbeitet. Beim ersten Takt gleitet der Kolben nach unten und saugt so durch geöffnete Ventile ein Gemisch aus Benzin und Luft an. Beim zweiten Takt schließen die Ventile. Der Zylinder ist nun fest verschlossen. Das hochexplosive Gemisch wird dann durch den wieder aufsteigenden Kolben zusammengepresst.
Und nach dem zweiten Takt kommt...
Der dritte Takt.
Genau. Im dritten Takt wird das brennbare Benzin-Luft-Gemisch durch einen elektrischen Funken entzündet. Es explodiert.
Bei der Explosion dehnen sich die Gase so schnell aus, dass sie den Kolben mit großer Wucht wieder nach unten drücken. Beim vierten und letzten Takt werden die verbrannten Gase durch Ventile zum Auspuff gedrückt. Der Kolben ist jetzt wieder in seiner Ausgangsposition und die vier Takte beginnen von vorne.
Ansaugen, zusammenpressen, Explosion, Abgase rauspressen. Dieser Ablauf wiederholt sich bei laufendem Motor mehrere tausend Mal in einer Minute.
Im Motor geht es also rund, aber wie kommen die Räder ins Rollen?
Ganz einfach. Die Kolben im Motor bewegen sich permanent rauf und runter und drehen dadurch eine Stange, die an den Kolben befestigt ist. Und diese sich drehende Stange bringt die Räder ins Rollen.
Aber nicht bei unserem Auto. Wir stehen hier immer noch rum, Herr Autoexperte.
Tja... Also, mit dem Motor ist wohl alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht mehr weiterfahren können.
Vielleicht solltest du einfach noch mal in deinem abgefahrenen Autoalbum nachlesen, damit wir wieder auf Touren kommen.
Die ersten Autos waren noch sehr teuer, unpraktisch und wenig beliebt. Auch das Tanken war noch schwierig. Benzin bekam man im 19. Jahrhundert nur in Apotheken. Sie waren sozusagen die ersten Tankstellen.
Kannst du mir mal sagen, warum Quentin die ganze Zeit über auf dem Tankdeckel rumhüpft?
Weiß ich auch nicht. Mensch! Quentin wollte uns nur einen Tipp geben. Jetzt weiß ich, warum unser Auto nicht mehr weiterfährt. Wir haben kein Benzin mehr im Tank.
Schön, dass wenigstens Quentin zündende Ideen hat.
Jetzt müssen wir uns nur noch an der nächsten Tankstelle Benzin besorgen.
Und dann können wir weiterfahren zur Autofabrik.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden immer leistungsfähigere Autos entwickelt. Und immer mehr Menschen wollten ein Auto fahren. Da es nur wenige Autobauer gab, war die Auslieferung ein großes Problem. Es wurden viel mehr Fahrzeuge bestellt, als geliefert werden konnten. Das änderte sich erst 1913, als der Amerikaner Henry Ford eine bahnbrechende Erfindung machte. Das Fließband. Henry Ford ließ in der Fabrikhalle ein rollendes Band installieren, auf dem die einzelnen Teile transportiert und von vielen Arbeitern nacheinander montiert wurden. Das ging viel schneller, als wenn eine Person allein ein ganzes Auto zusammenbaute.
Darf ich jetzt auch mal fahren? Du wolltest mir doch das Autofahren beibringen.
Nicht so ungeduldig. Bevor du ans Lenkrad darfst, musst du erst noch wichtige Verkehrsregeln lernen. Regel Nummer 1, halte dich an die Verkehrsregeln.
Aha.
Sonst herrscht auf den Straßen Chaos. So wie früher.
Durch die Erfindung des Fließbands wurden immer mehr Autos gebaut. Und es fuhren immer mehr auf den Straßen. Jeder fuhr, wie es ihm gerade gefiel. Das ging nicht lange gut. Je mehr Autos es gab, desto häufiger kam es zu Unfällen. Deshalb wurden die ersten Verkehrsregeln eingeführt. Zum Beispiel durfte auf einer Straßenseite nur noch in eine Richtung gefahren werden. Damit die Wagen nicht mehr im Schlamm stecken blieben, wurden die Straßen geteert. Das Fortbewegungsmittel Auto wurde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wichtiger. Es galt als Symbol des Fortschritts. Außerdem bedeutete es Freiheit und Unabhängigkeit für den Einzelnen. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Wir sind da!
Wow! Die Autofabrik! Das sind ja riesige Hallen.
Und hier beginnt Teil 2 deiner Ausbildung zur Rennfahrerin. Hier erfährst du, wie ein Auto produziert wird.
Ja, und danach kommt Teil 3 und ich darf endlich fahren.
Genau.
Juhu, dann schnell hinein in die Autofabrik.
Die Produktion eines Autos ist sehr aufwendig. Es dauert mehrere Jahre, bis ein neu entwickeltes Modell gekauft werden kann. Dieser langwierige Prozess beginnt immer mit einer Idee der Autohersteller. Zum Beispiel, ein kleiner und schneller PKW, also ein Personenkraftwagen, soll gebaut werden, der besonders praktisch für den Stadtverkehr ist. Aus dieser Idee heraus entwickeln Ingenieure in 2 bis 3 Jahren ein Auto. Ein langer Weg mit vielen, vielen Einzelschritten. Als erstes werden die wichtigsten Merkmale des neuen Autotyps festgelegt. Für wie viele Personen soll der Wagen sein? Wie viele Türen soll er haben? Wie stark muss der Motor sein? Sobald diese und noch viele andere Fragen beantwortet sind, machen sich Designer an die Arbeit.
Ich dachte, die würden hier Autos bauen. Dabei sitzen die hier nur rum und kritzeln auf ihren Zeichenblöcken. Schau dir mal den Typen da hinten an. Der macht wohl einen Töpferkurs, was?
Das sind Designer. Die zeichnen erstmal, welche Form das neue Auto innen und außen haben soll. Und wenn die Zeichnungen fertig sind, bauen sie mit einer speziellen Tonmasse ein Modellauto.
Alles schön und gut, aber so ein kleines Modellauto ist höchstens was für Quentin. Ich brauche ein richtiges, großes Auto.
So schnell geht's nicht. Erst müssen die Designer das Modell vermessen und die Daten in einen Computer eingeben. Und der rechnet dann aus, wie groß die Einzelteile
für das echte Auto sein müssen.
Genau.
Entscheidend für die Form des neuen Autos ist nicht nur sein Aussehen. Es muss auch windschnittig sein, damit der Fahrtwind möglichst ungehindert vorbeifließen kann. Der große Vorteil dieser windschnittigen Form ist, dass das Auto weniger Kraft zum Fahren aufwenden muss und dadurch weniger Benzin verbraucht. Ob das bei dem neuen Modell auch wirklich der Fall ist, wird in einem Windkanal getestet.
Theo, ich glaube, wir sind in der falschen Fabrik gelandet. Die bauen hier keine Autos, sondern Flugzeuge.
Wieso?
Na, schau doch mal in den Raum nebenan. Da steht ein riesiger Propeller, wie von einem Flugzeug.
Nun ja, also ich glaube, das ist ein gigantischer Föhn, mit dem nasse Autos trocken geföhnt werden, glaube ich.
Na, wenn du schon glaubst, dann stimmt's eh nicht.
Im Windkanal wird das Fahrzeug mit einem großen Propeller stark von vorne angeblasen. So, als wäre es der Gegenwind beim Fahren. Dieser Gegenwind wird mit Rauch sichtbar gemacht. So können die Ingenieure erkennen, ob die Luft optimal am Auto vorbeiströmt. Sobald die Luft an eine Ecke oder Kante stößt, kann sie nicht richtig nach hinten abfließen. Es bilden sich Wirbel und die stören. Sie bremsen das Auto, das dadurch mehr Benzin verbraucht. Um das zu vermeiden, werden die Autos mit möglichst wenig Ecken und Kanten konstruiert. Heutzutage haben fast alle neuen Autotypen eine windschnittige Form.
Kanten bremsen also das Auto und deshalb testet man mit Wind die Windschnittigkeit. Ist logisch.
Na klar, aber warum siehst du mich so an, Tess? Und was willst du mit dem Föhn in deiner Hand?
Du machst mir einen ganz schön kantigen Eindruck. Vielleicht sollte ich dich mit meinem Föhn mal so richtig durchpusten, um zu sehen, wie windschnittig du bist, Theo.
Was? Also, Tess, wenn du den Föhn nicht ausschaltest, zeige ich dir nicht die Roboter.
Roboter?
Ja, in der großen Halle. Die bauen die Autos zusammen. Komm, Quentin.
Die wichtigsten Bestandteile wie Räder, Motor und Karosserie sind noch immer die gleichen wie beim allerersten Auto von Carl Friedrich Benz. Aber die Produktion und das Material haben sich verändert. Moderne Maschinen werden eingesetzt. Arbeiter und Roboter fügen über 10.000 Einzelteile an einem Fließband zusammen. Und das läuft so ab. Von großen Metallrollen werden Platten abgeschnitten. Aus diesen Platten werden Einzelteile gestanzt und in Formen gepresst. So entstehen alle Karosserieteile, wie zum Beispiel Rahmen, Türen und Motorhaube. Wenn alle Teile ausgestanzt und zusammengesetzt sind, schweißen Roboter sie zusammen.
Das Blechgehäuse sieht ja schon fast wie ein richtiges Auto aus. Fehlt bloß noch ein bisschen Farbe.
Die sprühen nicht nur Farbe aufs Auto. Da werden gleich mehrere Schichten aufgetragen. Eine zum Schutz gegen Rost, dann kommt die Farbe und zum Schluss durchsichtiger Lack. Damit die Farbe nicht so schnell abblättern kann und sie mehr glänzt.
Quentin glänzt jedenfalls nicht. Er ist ein bisschen blass geworden. Schau mal, der Greifarm von dem Roboter hat ihn gerade gekreist.
Und legt unseren lieben Quentin aufs Fließband. Los, wir müssen ihn retten.
Ist das Gehäuse fertig, wird das Auto innen ausgestattet. Zunächst vorne das Cockpit mit seinen Schaltern und dem Lenkrad. Es folgen Innenverkleidung und Sitze. Und dann kommt die Hochzeit. So nennen Autobauer den Augenblick, in dem Motor und Fahrwerk in die Karosserie eingebaut werden. Fast schon am Ende des Fließbands kommen noch die Reifen hinzu.
Das ging ja gerade noch mal gut. Beinahe hätten die Quentin als Reifen benutzt und an ein Auto montiert.
Ist schon komisch in so einer Autofabrik. Riesige Propeller, die Wind machen, Roboter, die automatisch zupacken. Und die da drüben sind wohl wahnsinnig geworden. Die fahren nagelneue Autos zu Schrott.
Bevor neu entwickelte Autos in die Serienproduktion gehen, müssen sie noch Prüfungen bestehen, wie zum Beispiel Crashtests. Hierbei wird untersucht, ob das Auto bei einem Unfall ausreichend Schutz für die Insassen bietet. Dafür wird das neue Auto gegen ein Hindernis gefahren.
Theo, wir müssen die stoppen. Die rasen hier mit dem Auto gegen eine Wand und da sitzen auch noch Leute drin.
Keine Panik, Tess. Das sind keine echten Menschen. Das sind Puppen.
Wie gefährlich der Aufprall ist, wird an sogenannten Dummies festgestellt, die bei dem Crash im Auto sitzen. Diese Dummies sind Puppen, die exakt menschliche Körpermaße haben. Computer messen, mit welchen Körperstellen diese Dummies zum Beispiel gegen das Lenkrad oder eine Scheibe prallen. So stellen die Ingenieure fest, ob und wie sich bei einem echten Unfall Menschen verletzt hätten. Wenn bei den Tests herauskommt, dass die Insassen sich verletzen könnten, müssen die Autohersteller beispielsweise die Karosserie stabiler bauen oder bessere Gurte anbringen.
Meine liebe Tess, nach unserem Besuch in der Autofabrik darf ich dir mitteilen, dass nun Teil 3 deiner Ausbildung zur Rennfahrerin beginnt.
Die Fahrstunde? Juhu! Endlich darf ich selbst hinters Lenkrad und Auto fahren. Los, sag schon, wie geht der Motor an? Wo gebe ich Gas? Auf welches Pedal muss ich treten?
Moment! Verkehrsregel Nummer 2 lautet, vor dem Losfahren erst anschnallen.
Mit Hilfe von Crashtests sind Sicherheitssysteme wie Rückhaltegurte und Airbags entwickelt worden. Bei einem Unfall halten die Gurte die Insassen auf den Sitzen, damit sie nicht aus dem Auto hinausgeschleudert werden. Der Airbag ist eine Art Luftkissen, das im Lenkrad oder im Armaturenbrett zusammengefaltet liegt. Bei einem Unfall bläst es sich in Bruchteilen von Sekunden auf. Der Airbag verhindert beispielsweise, dass der Fahrer mit dem Kopf auf das Lenkrad prallt.
So, Tess, jetzt musst du nur noch auf das rechte Pedal treten. Das ist das Gaspedal. Und schon fährst du los.
Okay. Halte dich lieber gut fest, Theo. Jetzt wirst du die rasanten Fahrkünste der weltbesten Rennfahrerin kennenlernen.
Was heißt hier? Hoppla! Du hast mein Auto zu Schrott gefahren!
Habe ich mir in der Autofabrik bei den Crashtests abgeschaut.
Oh, Tess!
Zum Glück waren wir angeschnallt, sonst hätte ich mir den Kopf gestoßen und würde hinterher so aussehen wie du.
Sehr witzig, Tess!
Naja, wenigstens wissen wir jetzt, dass dein Auto gegen einen Baum keine Chance hat und diesen Belastungen nicht gewachsen ist.
Hat ein neu entwickeltes Auto die Crashtests bestanden, geht's weiter zu den Härtetests. Es wird untersucht, ob das Auto extreme Belastungen aushält. Ob Reifen, Motor und Fahrwerk den Anforderungen eines ganzen Autolebens gewachsen sind. Für diese Tests muss das Fahrzeug mehrere Tage ununterbrochen fahren. Zum Beispiel durch Wüsten, über holprige Straßen oder eisige Flächen. Kommt es ins Schleudern oder droht es zu kippen? Rostet die Karosserie oder versagt die Elektronik? Alle Schwachstellen werden behoben. Erst dann, nach allen Tests und jahrelanger Entwicklungsarbeit, kann die Serienproduktion starten. Dann rollen über 1000 Fahrzeuge an einem Tag vom Fließband einer Autofabrik.
Mein schöner blauer Flitzer ist hin. Ein einziger Schrotthaufen.
Tut mir leid, Theo. Da hilft nur noch eins. Wir müssen den ADAD-Abschleppdienst rufen. Und was noch viel schlimmer ist, jetzt habe ich kein Auto, mit dem ich Autorennen fahren kann.
Ich habe da eine Idee.
Ja?
Aus den Schrottresten meines blauen Flitzers baue ich dir einen neuen Fahrbahnuntersatz. Mit dem wirst du jedes Autorennen gewinnen. Eine spezielle Spezialkonstruktion. Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein Fahrzeug, das die Welt revolutionieren wird. Das Auto der Zukunft.
Wie sieht das Auto der Zukunft aus? Techniker und Ingenieure versuchen vor allem Fahrzeuge zu entwickeln, deren Motoren weniger Benzin oder Diesel brauchen. Denn durch die Verbrennung dieser Treibstoffe gelangen Abgase in die Luft, die für Menschen, Pflanzen und Tiere schädlich sind. Außerdem werden eines Tages die Rohölvorkommen unserer Erde erschöpft sein. Und dann kann auch kein Benzin oder Diesel mehr hergestellt werden. Es muss also eine Alternative zu den heutigen Autos gefunden werden.
Und du willst wirklich ein Rennauto für mich bauen, obwohl...
Obwohl du mein Auto zu Schrott gefahren hast.
Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll.
Warte erst mal ab, bis es fertig ist. Du wirst staunen. Muss nur noch überlegen, welchen Antrieb ich am besten nehme. Vielleicht ein Elektromotor.
Elektroautos sind eine Variante, die Wissenschaftler entwickelt haben. Diese Fahrzeuge fahren nicht mit Benzin, sondern mit Strom, der in einer Batterie gespeichert wird. Das Elektroauto ist zwar leise und es stinkt nicht aus dem Auspuff, aber es ist nicht wirklich umweltfreundlich. Denn auch der Strom zum Fahren muss erzeugt werden. Und das geschieht oft in Kohlekraftwerken, die Schadstoffe in die Luft blasen. Weitere Nachteile: Die Batterien sind schwer und außerdem muss das Elektroauto schon nach relativ kurzen Strecken wieder an einer Steckdose aufgeladen werden.
Kann ich dir vielleicht helfen, Theo?
Und jetzt muss ich nur noch den 34er Rohrbolzen an die Schlupfflasche dengeln. Vielleicht sollte ich doch lieber was mit Wasserstoff machen.
Eine andere Entwicklung der Ingenieure sind Autos mit Wasserstoffantrieb. Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas und als Bestandteil von Wasser in großen Mengen verfügbar. Zudem verbrennt Wasserstoff, anders als Benzin, ganz ohne giftige Schadstoffe. Die Lösung aller Probleme ist diese Antriebsform trotzdem nicht. Denn bei der Herstellung von Wasserstoff braucht man viel Energie. Diese muss wiederum in großen Kraftwerken produziert werden. Also ist auch das Wasserstoffauto nicht umweltfreundlich genug.
Dauert es eigentlich noch lange, bis du mein Rennauto fertig hast?
Hab's bald. Muss nur noch die Kolbenrückholfeder spannen und... Vielleicht sollte ich doch lieber was mit Solar machen.
Theo, du solltest dich langsam mal entscheiden.
Die sogenannten Solarautos sind leicht an ihren großen, spiegelglatten Dächern zu erkennen. Diese Dächer bestehen aus Solarzellen, die die Sonnenenergie in Antriebsstrom für das Auto umwandeln. Solarautos sind sehr leise, produzieren keine Abgase und sind dadurch umweltfreundlich. Aber auch hier gibt es Nachteile. Die durch die Sonne gewonnene Energie reicht nicht aus, um ein leistungsfähiges Auto, wie wir es gewohnt sind, anzutreiben. Deshalb müssen die Solarautos bislang sehr leicht sein und sie bieten nur wenig Platz.
Jetzt hab ich's! Dein Rennauto ist gleich fertig. Muss nur noch die Tropfschraube am Pedalsattel festmuffen.
Ich kann's kaum erwarten.
Es gibt also bisher kein wirklich umweltfreundliches Auto, das unsere heutigen Fahrzeuge optimal ersetzt. Jeder kann aber darauf achten, Autos mit niedrigem Spritverbrauch zu benutzen. oder nur dann mit dem Auto zu fahren, wenn man es wirklich braucht. Und oft kann man eine Strecke auch mit dem Fahrrad fahren. Und dabei bleibt man sicher nicht im Stau stecken. Für das perfekte Auto müssen Wissenschaftler noch viel forschen. Vielleicht schaffen sie es eines Tages, ein Auto zu entwickeln, das unsere Umwelt nicht mehr belastet. Dann können wir auch in Zukunft noch Spaß am Autofahren haben.
Dein Rennauto ist fertig!
Super!
Mit dieser Erfindung habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Es braucht kein Benzin und ist umweltfreundlich. Der Fahrer bekommt immer frische Luft. Und das Beste, man kann das Tempo stufenlos erhöhen. Mit meiner Erfindung gewinnst du jedes Rennen. Darf ich vorstellen? Ta-ta-ta-ta! Hier ist es!
Das ist ja ein Dreirad.
Tja,
ich soll mit einem Dreirad Autorennen fahren?
Bei deinen Fahrkünsten dachte ich mir, ist es besser, wenn du erstmal langsam mit drei Rädern anfängst.
So werde ich nie Rennfahrerin. Und so komme ich auch nie auf Siegertreppchen.
Aber immerhin weißt du jetzt eine Menge über Autos. Und außerdem belastest du mit dem Dreirad nicht die Umwelt.
Mit dem Dreirad kommen wir drei allerdings auch nicht nach Hause.
Kein Problem. Dann fahren wir einfach mit der Eisenbahn. Stimmt's, Quentin?
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich geht's um Eisenbahnen. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen bei Was ist was? Bitte einsteigen und die Türen schließen, denn jetzt geht es um Eisenbahnen. Was macht ein Lokführer? Wie funktioniert eine E-Lok? Wer hat die Eisenbahn erfunden? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Die dralle Dampfdüse an den zackigen Zylinder anflanschen?
Theo, kannst du mir mal sagen, was das wird, wenn's fertig ist?
Und jetzt noch kochendes Wasser in den Kessel schütten.
Theo, hallo!
Und fertig!
Es sieht aus wie eine Waschmaschine mit Ofenrohr, die man auf Rädern rollen kann.
Das ist eine dreidimensionale dynamische Dampflok, mit der wir überall blitzschnell hinkommen. Sie wird alle Geschwindigkeitsrekorde brechen.
Aha.
Ich muss nur diesen Schalter umlegen und schon geht's los. Und Achtung!
Ich glaube, deine geniale Erfindung ist noch nicht ganz ausgereift.
Nun ja, also irgendwas habe ich wohl vergessen. Und ich hab auch schon eine Idee.
Ich verstehe nur Bahnhof.
Genau. Anschauungsunterricht aus nächster Nähe. Wir fahren mit dem Zug ins Eisenbahnmuseum. Dort nehme ich die Dampfloks mal genau unter die Lupe. Und dann klappt's auch mit meiner Erfindung.
Von mir aus? Los, Quentin, auf geht's zum Bahnhof.
Eisenbahnen fahren fast in jedem Land der Erde. Ob durch karge Landschaften, durch Eis und Schnee oder über Berge und durch Tunnel. Auf Strecken, die für Autos zu lang und für Flugzeuge zu kurz sind, bringen sie die Passagiere schnell ans Ziel. Das Prinzip der Eisenbahnen ist einfach. Eine starke Lokomotive zieht mehrere Wagen hinter sich her. So können mehr Menschen auf einmal reisen als in anderen Verkehrsmitteln. Los geht's immer am Bahnhof.
Mensch, was ist das nur für ein Lärm hier am Bahnhof? Und die vielen Leute, die auf den Bahnsteigen herumlaufen. Wo wollen die denn alle hin?
Eine gute Frage, Tess, die ich dir selbstverständlich beantworten kann.
Mhm.
Denn ich habe schließlich nicht umsonst zügig Bahnhofskunde studiert, mehrere wissenschaftliche Bücher gelesen und komme daher zu dem Ergebnis, dass...
Das was?
Dass die Leute zu ihrem Zug wollen.
Ach was.
Ja, und während die Fahrgäste zu ihren Zügen eilen, stehen die Wagen schon bereit, um pünktlich abfahren zu können.
Und in welchen Wagen steigt Quentin da hinten gerade ein?
Was? Nichts für hinterher. Quentin steigt gerade in den falschen Zug. Wir müssen ihn aufhalten.
Damit jeder weiß, wo und wann sein Zug abfährt, werden im Bahnhof auf einer großen Tafel das Abfahrtgleis, die Zugnummer und der Zielbahnhof angezeigt. Auf dem Bahnsteig steht der Zugbegleiter. Wenn alle Fahrgäste eingestiegen sind, drückt er auf einen Knopf und löst so eine automatische Ansage aus.
Am Gleis 22, bitte einsteigen.
Los, ihr beiden, beeilt euch. Das hier, das ist der richtige Zug. Der fährt gleich los.
Und der Polizist in seiner tollen blauen Uniform und der Trillerpfeife im Mund will auch mit.
Das ist der Zugbegleiter. Und wenn der gleich in seine Trillerpfeife pustet, ist der Zug zur Abfahrt bereit. Geschafft. Wir sind drin.
Mit einem Schlüssel schließt der Zugbegleiter alle Türen auf einmal. Dann schaut er noch einmal, ob am Gleis alles in Ordnung ist und steigt ein. Jetzt setzt der Lokführer den Zug in Bewegung. Den Zugbegleiter nannte man früher auch Schaffner. Er begrüßt nach der Abfahrt die Gäste im Zug.
Schönen guten Tag, verehrte Fahrgäste. Zugchef Seidel und sein Team begrüßen Sie im Intercity Express Luisbo auf der Fahrt nach Berlin Ostbahnhof.
Dann muss er kontrollieren, ob auch jeder die Zugreise bezahlt und einen Fahrschein hat.
Schönen guten Tag, den Fahrausweis bitte.
Währenddessen steuert vorne der Lokführer den Zug. Wie bei einem Auto kann er schneller und langsamer fahren. Nur lenken muss er nicht. Denn Züge fahren schließlich auf Schienen und somit ist die Fahrspur vorgegeben. Eine geniale Erfindung, diese Schienen. Ohne Schienen gäbe es keine Züge.
So eine Zugfahrt ist schon aufregend, was man hier alles machen kann. Wir könnten zum Beispiel Hürdenlauf über die vielen Sitze machen. Ich könnte für alle ein Lied singen.
Oh nein, bitte nicht.
Oder wir könnten ein Wettrennen durch den ganzen Zug machen. Aber nein, was macht Herr Langweiler? Er liest.
Das ist faszinierend, Tess. Hier in meinem Buch steht, dass es schon vor Tausenden von Jahren so etwas Ähnliches wie Schienen gab.
Na toll.
Handwerker hatten damals Spurrillen in die Steinstraßen gemeißelt, damit ihre Karren nicht immer wegrutschten und sich leichter schieben ließen.
Und in Theos Buch steht auch geschrieben, dass man vor 300 Jahren auf die Idee kam, Schienen aus Eisen zu bauen. Jetzt war der Weg frei für die Erfindung der Eisenbahn. Auf Eisenschienen rollen glatte Eisenräder so gut, dass Lokomotiven auch viele schwere Wagen hinter sich herziehen können. Die Schienen aus Eisen gaben dem neuen Verkehrsmittel seinen Namen. Im Deutschen Eisenbahn. In Frankreich sagt man Chemin de Fer, was so viel heißt wie eiserner Weg. Und in Amerika sagt man Railway, das bedeutet Schienenweg.
Schiene hin, Schiene her. Wer hat denn die Züge erfunden?
Dreimal darfst du raten, Tess.
Mhm.
Du weißt doch, dass ich schon immer geniale Ideen hatte.
Na.
Und für meine bahnbrechenden Erfindungen bekannt bin.
Theo, du träumst wohl. Du solltest besser noch mal in deinem schlauen Buch nachlesen.
Züge, die aus eigenem Antrieb auf Schienen fahren konnten. Im Wesentlichen schafften drei Männer diese wegweisende Erfindung. Da war zunächst der Franzose Joseph-Nicolas Cugnot. Er baute 1769 den ersten Dampfwagen der Welt. Dieses dampfende Ungetüm war das erste Fahrzeug, das sich aus eigener Kraft auf der Straße bewegen konnte. Es hatte drei Räder, war schwerfällig und hatte noch wenig Ähnlichkeit mit einer Eisenbahn. Bei einer Probefahrt krachte der Dampfwagen allerdings gegen eine Mauer. Und aus war der Traum.
Das ist ja wie bei deinen Erfindungen. Erst sieht alles toll aus und am Ende ist es doch Schrott.
Sehr witzig, Tess.
Erst einige Jahrzehnte später kam der englische Ingenieur Richard Trevithick auf die Idee, eine Art Dampfwagen auf Schienen zu stellen. Diese erste Schienenlokomotive für Personen nannte er Catch Me Who Can, was so viel heißt wie Fange mich, wer kann. Sie wurde nur für Vergnügungsfahrten eingesetzt. Der nächste große Erfinder in der Geschichte der Eisenbahn war der Engländer George Stephenson. Er baute eine Dampflok, die er Locomotion nannte. Von ihr haben die Lokomotiven ihren Namen. Nach dieser Erfindung baute er gemeinsam mit seinem Sohn die Rocket. Sie war die erste Eisenbahn, die regelmäßig Personen beförderte. Die Erfindung der Eisenbahn war eine Sensation.
Jetzt bin ich aber gespannt auf die sensationellen Eisenbahnen in dem Museum.
Ja, wirklich faszinierend, dieser technische Fortschritt. Und wie schnell wir heutzutage mit dem Zug vorwärts kommen.
Das nennst du schnell? Wir sind doch schon Stunden unterwegs.
Pah, das ist doch gar nichts. Jahrtausende lang konnten sich die Menschen nur zu Fuß oder mit Pferden und Kutschen fortbewegen. Die brauchten Tage oder Wochen, um ans Ziel zu kommen. Deshalb blieben die meist auch an dem Ort, an dem sie wohnten.
Und Quentin wäre wohl auch besser zu Hause geblieben.
Wieso?
Quentin ist von der Reiserei schon ganz ungeduldig.
Wo steckt er denn?
Na, über dir. Er hüpft auf der Gepäckablage herum und wühlt in den Koffern der Leute.
Mit der Erfindung der Eisenbahn konnte man plötzlich schnell reisen und Orte besuchen, die man früher nur schwer erreichen konnte. Die Eisenbahn wurde immer beliebter. Immer mehr Schienen wurden verlegt. Entlang der Schienenstrecken wurden neue Städte gebaut. Ganze Länder veränderten sich. Am deutlichsten zeigte sich das in Amerika. Dort lebten Mitte des 19. Jahrhunderts die meisten Menschen an der Ostküste. Der sogenannte Wilde Westen dagegen war nahezu menschenleer oder von Indianern besiedelt. Das änderte sich, als mit dem Bau einer Eisenbahnlinie quer durch das Land von der Ost- zur Westküste begonnen wurde.
Tess! Was soll der fürchterliche Lärm? Hör auf, die Leute im Zug schauen schon zu uns rüber.
Weißer Roman bauen Eisenweg durch Prärie.
Was soll eigentlich die lächerliche Bemalung in deinem Gesicht?
Weißer Mann reitet mit rauchendem Stahlrost durch meine Jagdgründe.
Und warum hast du diese Federn auf dem Kopf?
Weißer Mann machen meine Heimat kaputt.
Um Himmels Willen, Tess! Warum fuchtelst du mit diesem scharfen Beil herum?
Ach, Mensch, Theo, du kapierst aber auch gar nichts. Ich wollte nur ein bisschen Indianer spielen und meine Heimat verteidigen.
Die Indianer konnten die Eisenbahn nicht aufhalten. Entlang der Schienen schossen neue Orte aus dem Boden. Schließlich konnten nun viele Menschen und auch die nötigen Güter transportiert werden. Amerika hatte durch die Eisenbahn auf einmal viele neue Städte bekommen. Das Gleiche passierte auch auf anderen Kontinenten. Im Laufe der Jahre wurden in vielen Ländern der Erde immer mehr Schienen verlegt und immer bessere Züge gebaut.
Tess, nachdem wir jetzt aus dem Zug ausgestiegen sind, kannst du dich endlich wieder abschminken und das Hackeball weglegen. Guck mal, da drüben ist das Museum.
Wo?
Na, da drüben. Dort, wo der legendäre und weltberühmte Adler steht. Mit dieser Lok wurde 1835 die erste deutsche Zugstrecke von Nürnberg nach Fürth eröffnet.
Musik Der Adler war verglichen mit den heutigen Zügen eine lahme Ente. Er fuhr nur so schnell wie heute ein Moped, nämlich 40 Stundenkilometer. Doch für die damalige Zeit war es eine atemberaubende Geschwindigkeit.
Komm, Theo, lass uns lieber zu dem Zug mit der schicken Laterne auf dem Dach gehen.
Das da auf dem Dach ist eine Krone und die hat damals ein Vermögen gekostet. Das ist nämlich der Zug des bayerischen Königs Ludwig II.
Ein echter Königszug?
Mhm.
Oh, da muss ich gleich mal reingehen.
Tess, das ist bestimmt verboten, wenn uns jemand erwischt.
Ach, nun stell dich mal nicht so an. Will doch nur mal sehen, wie Herr König früher so gereist ist. Also komm.
Wenn das mal gut geht.
Könige ließen sich wahre Prunkstücke bauen. Luxuriöse Wagen, die mit allem Komfort der damaligen Zeit ausgestattet waren.
Wow! Hier drin glitzert ja alles. Gold an den Wänden, bemalte Decken. Und auf dem breiten Sofa kann ich es mir königlich bequem machen.
Lass uns lieber schnell wieder verschwinden.
Schau mal, Quentin, das ist ja wohl der Hit. Die Toilette ist mit Samtstoffen bezogen, damit der König auch immer schön weich auf seinem stillen Örtchen sitzen konnte.
Ich glaube, da kommt jemand.
Quentin, komm sofort vom Klo runter. Wir gehen lieber in einen anderen Zug.
Die normalen Züge waren nicht so luxuriös. Bei den ersten Zügen gab es kein Dach und man saß auch bei eisiger Kälte im Freien. Später gab es dann noch geschlossene Wagen. Reiche Leute konnten es sich leisten, in den gut ausgestatteten Abteilen der ersten Klasse zu fahren. Am billigsten fuhr man damals in der dritten Klasse. Dafür musste man aber auch auf harten Holzbänken sitzen.
In diesen alten Abteilen sind die Leute also damals gereist. Hier ist ja alles aus Holz. Holzbänke, Holzwände, Holzdecken.
Toll, was man aus Holz so alles machen kann. Aber auch ganz schön unbequem.
Echt, findest du? Also ich finde es hier äußerst gemütlich. So gemütlich, ich könnte fast singen. Oh. One, two, three.
Was?
Wenn man mit der Bahn fährt, dann ist das eine Reise wert. Reise wert. Sitz bequem im Sessel drin.
Tess.
Theo findet das furchtbar schlimm. Also.
Ich weiß ja nicht, Tess. Wie kannst du hier nur so ruhig sitzen bleiben? Mir tut schon jetzt der Hintern weh.
Ehrlich? Also ich könnte hier Stunden sitzen und weiter singen.
Komm, Quentin. Tess kann ja hier bleiben. Wir gehen lieber zu der Dampflok da hinten.
Bei einer Dampflok muss vor jeder Reise überprüft werden, ob alle Geräte und die Bremsen funktionieren. Ob die großen Eisenräder wie geschmiert laufen und ob genügend Kohle und Wasser für die Fahrt da ist. Denn, wie der Name schon sagt, die Lok fährt mit Dampf. Der entsteht, wenn das Wasser durch die brennende Kohle stark angeheizt wird. Über 40.000 Liter Wasser passen in eine Schnellzugdampflok. Das sind ungefähr 220 volle Badewannen. Um so viel Wasser zu erhitzen, muss schon einen Tag vor Reisebeginn der Wasserkessel angeheizt werden. Es dauert viele Stunden, bis sich genügend Dampf entwickelt hat, damit der Zug losfahren kann.
Wie bringen die diese Dampflok wohl zum Fahren? Ich werde dem Lokführer und dem Heizer jetzt mal genau auf die Finger schauen. Dann finde ich bestimmt auch den Fehler, den ich bei meiner dreidimensionalen dynamischen Dampflok-Erfindung gemacht habe.
Bei einer Dampflok wird die Kohle in einer Art Ofen verfeuert. Dabei erhitzt sich die Luft auf bis zu 1000 Grad. Diese heiße Luft strömt durch Rohre, die in einem Wasserkessel hinter dem Ofen liegen. Die Rohre werden heiß und erhitzen so das Wasser. Wie in einem Kochtopf fängt das Wasser erst an zu kochen und schließlich an zu dampfen. Der gesammelte Wasserdampf wird zu einem Zylinder geleitet. In diesem Zylinder werden durch den Druck des Dampfes Stangen hin und her geschoben. Diese Stangen sind an den Rädern befestigt. Und durch die Bewegung der Stangen kommen die Räder ins Rollen. Der verbrauchte Dampf wird über den Schornstein rausgeblasen.
Ach, hier steckst du. Ich habe dich schon überall gesucht.
Und ich weiß jetzt, wie ich meine geniale Erfindung in Gang bringe. Warte nur ab, bis wir zu Hause sind. Dann lasse ich richtig Dampf ab.
Ist die Dampflok fahrbereit, zischt und faucht sie an allen Ecken und Enden. Wie ein schnaufendes Ungetüm. Die Fahrt kann losgehen. Langsam kommen die Räder ins Rollen. Während der Lokführer das Anfahren und die Geschwindigkeit des Zuges steuert, muss der Heizer schwer schuften. Ständig schaufelt er die Kohle aus dem Tender nach vorne in den Feuerkessel und verteilt sie dort gleichmäßig, damit es immer genügend Dampf zum Fahren gibt.
Wär doch gelacht, wenn wir so eine Dampflok nicht auch zum Fahren bringen. Los, Theo, schnapp dir eine Schaufel.
Du meinst, wir sollen die Kohlen hier in den Feuerkessel schaufeln?
Ja, genau. Die Dampflok fährt doch eigentlich nur, weil ordentlich Feuer gemacht wird.
Ja, Feuer, das erstmal nur dazu da ist, Wasser zum Kochen zu bringen, wie in der Küche am Herd. Nur, dass das Wasser nicht in einem Topf, sondern in einem geschlossenen Kessel zum Kochen gebracht wird.
Dann entsteht Wasserdampf. Aber wie bringt dieser Dampf die Lok zum Fahren?
Der Dampf wird gesammelt und dann durch Rohre zu einem Zylinder geleitet.
Und dort werden durch den Druck des Dampfes die Stangen bewegt, die die Räder zum Drehen bringen?
Stimmt. Und genau so ist es auch bei unserer Lok. Aber irgendwie bewegt sie sich immer noch nicht vom Fleck.
Ich glaube, wir hätten mehr schaufeln und weniger reden sollen.
Lasst uns lieber schnell wieder nach Hause fahren.
Okay, aber nicht mit so einer lahmen Dampfkarre, sondern mit einer Stromlok.
Du meinst E-Lok?
Sag ich doch.
Mittlerweile gibt es nur noch wenige Dampfloks. Sie werden meist für Ausflugsfahrten eingesetzt. Im normalen Zugverkehr müssen Kohle und Wasser nicht mehr mitgenommen werden. Auf den Schienen brausen Züge entlang, die mit Strom angetrieben werden. Die elektrischen Loks, auch E-Loks genannt, sind schneller und leiser. Und sie verschmutzen die Luft nicht so stark wie die alten Dampfloks. Auf die Idee, Züge mit Strom fahren zu lassen, kam Ende des 19. Jahrhunderts der Deutsche Werner von Siemens. Heutzutage sind über den Schienen Leitungen aufgehängt, durch die elektrischer Strom fließt. Ein Drahtgestell auf dem Dach des Zuges, der sogenannte Stromabnehmer, berührt diese Leitungen. So kann der Strom durch die Leitungen in die Lok fließen. Mit der Spannung des Stroms werden die Fahrmotoren der E-Lok betrieben. Und diese Motoren bringen die Lok ins Rollen.
Schön, dass es wieder nach Hause geht.
Ja, schön bequem und entspannt. Ist eben doch angenehmer als in den alten Zügen mit ihren Holzbänken.
Und der Lokführer muss auch nicht mehr die Hitze des Ofens, den Lärm und den Kohlenstaub ertragen.
Aber dafür muss er extrem aufpassen, dass es keinen Unfall gibt. Besonders bei dem hohen Tempo.
Das will ich sehen. Los, wir gehen nach vorne zum Lokführer.
Den Wagen, in dem der Lokführer sitzt, nennt man Triebkopf. Dort blickt der Lokführer durch große Fensterscheiben nach vorne auf die Schienen.
Der hat hier ja eine super Aussicht. Und dann noch der Computerkrams und die vielen Schalter und Hebel zum Spielen.
Von wegen Spielen. Auf dem Computerbildschirm sieht er, wie schnell er gerade fahren darf. Und mit dem Hebel, den der Lokführer jetzt nach vorne drückt, lässt er den Zug schneller fahren.
Und wenn er auf den Schalter am Boden tritt, bremst er. Stimmt's?
Fast. stehen, muss er alle 30 Sekunden drücken. Wenn der Lokführer das nicht macht, weil er eingeschlafen oder ihm vielleicht schlecht geworden ist, bremst der Zug automatisch.
So kann der Zug niemals unkontrolliert fahren. Im Gegensatz zu deinen Erfindungen ist das ja mal richtig praktisch.
Während der Lokführer den Zug steuert, überwachen seine Kollegen in einer Art Zentrale die Eisenbahnstrecken. Den Lokführer informieren sie über Änderungen, wie beispielsweise, dass er auf einem anderen Gleis im Bahnhof einfahren muss. Außerdem wird in der Zentrale über Monitore kontrolliert, ob bei Bahnübergängen auch die Schranken unten sind, wenn der Zug anrauscht. Auf einer großen Tafel mit vielen kleinen Lämpchen sieht man, welcher Zug sich gerade auf welchem Streckenabschnitt befindet. Damit die Züge auch auf den geplanten Strecken fahren, werden die Weichen und Signale richtig gestellt.
Schau mal, Tess, da vorne kommt ein Bahnhof.
Ach du Schande, da müssen wir doch aussteigen.
Und Quentin hockt noch hinten im Zug auf unseren Plätzen. Wir müssen ihn holen.
Na dann nichts wie los, sonst schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig auszusteigen.
Im Bahnhof sitzt die Zugansagerin vor einem Mikrofon. Über Lautsprecher im Bahnhof teilt sie den Reisenden mit, welche Züge sich verspäten und an welchem Gleis Abfahrt ist.
Meine Damen und Herren, auf Gleis 5 fährt jetzt ein. In der Intercity Schauinsland von Münster nach Basel über Karlsruhe. Abfahrt 15 und 16.
Der Lokführer wartet währenddessen, dass ihm der Zugbegleiter das Okay für die Weiterfahrt gibt. Dann schaut der Lokführer auf die Signale entlang der Schienenstrecke. Diese Signale ähneln den Ampeln im Straßenverkehr. Wenn das Signal von Rot auf Grün springt, weiß er, dass die Strecke für seinen Zug freigegeben ist. Erst dann darf er weiterfahren. Am Ende der Reise, spätestens jedoch, wenn er 2 bis 3 Tage unterwegs war, hat der Zug so viele Kilometer zurückgelegt, dass er überprüft werden muss. Das geschieht im Betriebswerk. Einer riesigen Halle, in der der Zug von vorne bis hinten durchgecheckt wird. Oben, unten, innen und außen. Etwa eine Stunde ist dafür Zeit.
So ein Mist! Jetzt sind wir doch glatt im Betriebswerk gelandet. Alles wegen dir.
Wir hätten es schon noch geschafft, aber du warst ja so lahm wie eine fußkranke Schnecke.
Wir wären schon noch rechtzeitig aus dem Zug gekommen. Aber du musstest ja unbedingt nach vorne zum Lokführer.
Apropos, der hat doch Pause und vorne ist jetzt niemand mehr.
Ja, und?
Da werde ich mich doch gleich mal auf den Sessel des Lokführers schwingen. Wär doch gelacht, wenn ich den Zug nicht zum Fahren bringe.
Aber du weißt doch gar nicht, wie man so einen Zug fährt.
Ich nicht. Aber du. Also los, komm!
Je mehr Kilometer ein Zug gefahren ist, desto umfangreicher sind die Checks im Betriebswerk. Auf dem Dach des Zuges wird kontrolliert, ob die Stromabnehmer noch richtig funktionieren. Mit Lampen beleuchten die Arbeiter die Unterseite des Zuges und suchen nach möglichen Schäden. Ganz gründlich untersuchen sie die Räder, um auch die kleinsten Risse zu entdecken. Die Arbeiter klopfen mit einem Hammer auf das Rad. Am Klang erkennen sie, ob das Material beschädigt ist und ob das Rad festsitzt. Räder und Bremsen müssen einwandfrei funktionieren, damit keine Unfälle passieren. Die Arbeiter prüfen auch, ob Türen und Fenster richtig schließen. Und dann sind noch die Toiletten dran. Die Abwässer der Toiletten werden von außen mit einem dicken Schlauch aus einem Behälter abgesaugt.
Wow, Theo, hier auf dem Sitz des Lokführers finde ich es spannend. Ich wollte schon immer mal einen über 200 Stundenkilometer schnellen Zug fahren. Na, wo soll's hingehen?
Nein, also Tess, das kannst du doch nicht machen.
Los, sag mir, welchen Hebel ich drücken muss. Sofort!
Aber Tess, das ist ja viel zu gefährlich. Außerdem...
Bitte.
Na gut, du musst nur... den Hebel da ziehen.
Achtung! Alle festhalten! Jetzt geht's los! Du kennst dich aus mit Loks, was? Das Einzige, was sich hier bewegt, sind die Scheibenwischer.
Immer schneller, so lautet seit jeher das Motto bei Eisenbahnen. Viele Länder wetteifern um den schnellsten Zug. In Deutschland bringen es ICE-Züge auf über 400 Stundenkilometer. Der in Frankreich entwickelte TGV holte mit über 500 Kilometern in der Stunde einen Weltrekord. Mit solch hohen Geschwindigkeiten wird im normalen Schienenverkehr nicht gefahren. Es könnte aber eines Tages möglich sein. Nach den Ideen von Ingenieuren sollen Züge einmal so schnell wie Flugzeuge sein. Egal wie schnell sie wirklich einmal werden, Eisenbahnen sind auch in der Zukunft ein wichtiges Verkehrsmittel. Sie schonen unsere Umwelt und pusten nicht so viele Abgase in die Luft wie andere Verkehrsmittel. Außerdem verbrauchen sie mit ihren Schienen weniger Platz als Straßen und Autobahnen. Und mit Eisenbahnen kommt man schnell und sicher ans Ziel.
Endlich zu Hause. Gut, dass der Zug aus dem Betriebswerk wieder rausgefahren ist.
Das hätte ich auch machen können, wenn du mir den richtigen Hebel gezeigt hättest. Aber es war ja nur der Hebel für den Scheibenwischer.
Na ja, Tess, also auf jeden Fall sind wir wieder daheim. Und ich habe von unserer Reise den entscheidenden Hinweis für meine bahnbrechende Erfindung mitgebracht.
Nie schon wieder.
Es sind nur ein paar Kleinigkeiten, die ich verändern muss. So, geschafft. Jetzt ist meine dreidimensionale dynamische Dampflok fertig. Sie ist fast so schnell wie ein Flugzeug.
Diese rollende Waschmaschine mit Ofenrohr?
Du wirst begeistert sein. Achtung, fertig, los!
Ah, Matteo. Mach dir nichts draus. Eines Tages wirst du es bestimmt schaffen.
Also, wie soll ich
Bis
sagen?
Bis dahin können wir ja mit Quentin Vorlieb nehmen. Er ist zwar nicht so schnell wie deine Erfindung, die immer noch nicht funktioniert, aber schließlich kann er sich doch verwandeln. Los, Quentin!
Quentin! Als Dampflok!
Alles einsteigen! Die nächste Reise beginnt! Hoch auf dem gelben Quentin,
zählt sich so ein Tier. Muss das sein?
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel zu den Indianern im Wilden Westen oder zu den Flugzeugen, wenn es rund um die Fliegerei geht oder ins alte Rom oder. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.